S9Y Infocamp. Der inoffizielle Serendipity-Podcast mit Robert Lender und Matthias Mies.
Herzlich willkommen zum S9Y Infocamp. Mein Name ist Matthias Mies. Ich sitze im Skype zusammen mit
Robert Lender. Hallo.
Hallo Robert. Robert und ich haben gedacht, wir machen heute mal was anderes. Es ist Sommer, alle Welt ist im Urlaub, liegt am Strand. Was braucht man am Strand, was zu lesen? Darum soll es heute gehen. Das heißt, unser Thema lautet Lesefutter und wir haben für euch gesammelt, ja, ich sag mal Bücher und Links, also zum Offline- und Online-Lesen aus so Bereichen, die ein bisschen rund um unser Blogsystem gehen. Also im Prinzip alles, was zu umfangreich ist für die Doku und für Garvins Buch, was aber den Blogger interessieren könnte.
Also dem Einstiegsblogger und dem Very Advanced Blogger, sagen wir mal.
Very Advanced haben wir, glaube ich, so nicht dazwischen, aber es ist schon...
Okay,
wir gucken mal.
Gut.
Ich fange mal an. Mein Thema ist natürlich klar und danach wird auch tatsächlich, da habe ich so den Eindruck, am ehesten nach Literatur gefragt. Das ist so, Theme-Gestaltung. Also das ist dann, das ist natürlich was, was viele Leute interessiert, zumal unser Angebot an freien Themes doch begrenzt ist. Und dann kommt öfter mal jemand und sagt, Mensch, ich möchte das gerne mal selber machen, aber ich weiß gar nicht, wie das alles geht. Könnt ihr ein Buch empfehlen? Könnt ihr eine Webseite empfehlen?
Mhm.
Das ist dann, normalerweise geht es dann um HTML und CSS, das ist nun mal die absolute Basis. Ich persönlich finde ja auch, jeder Blogger sollte ein bisschen HTML zumindest können.
Mhm.
Ne, also so zum Einträge auszeichnen, schade das nichts, zumindest verstanden zu haben, was mache ich da eigentlich, wenn ich im Visivik Editor auf diese Buttons klicke und was passiert dann mit meinem Eintrag, das ist, glaube ich, nicht ganz schlecht.
Mhm.
Und da gibt es Gott sei Dank ein ganz hervorragendes Werk dazu. Das ist vom sehr geschätzten Kollegen Peter Müller die Reihe Little Boxes, die immer gerne empfohlen wird. Das ist so ein zusammenfassendes HTML-CSS-Werk. Genauer gesagt gibt es drei Bände davon. Den Band 0 dürfte es laut Peter nur noch im Antiquariat geben. Der ist vergriffen und wird nicht mehr aufgelegt. Das ist aber auch nicht so dramatisch, weil in Band 0 geht es um die absoluten Basics, wie funktioniert eine Webseite, welche Möglichkeiten habe ich, eine Webseite aufzubauen, was bringen mir irgendwelche Baukastensysteme, wie funktioniert ein Server und solche Sachen. Und selbst wenn man jetzt meinen würde, doch, das würde ich gerne mal lesen, den Band 0 gibt es, habe ich vorhin gerade noch gesehen, als E-Book beim Markt und Technik Verlag und bei TerraShop. Also wahrscheinlich als PDF, das habe ich jetzt nicht nachgeschlagen, aber wer meint, wobei, wie gesagt, diese absoluten Basics findest du in jedem besseren Einstiegsbuch zum Thema. Band 1 und 2 ist dann das, wo es wirklich um HTML und CSS geht und wirklich ganz von Anfang an und toll erklärt. Peter ist super bei solchen Sachen, der kommt auch irgendwie aus dem Schulungsbereich und das ist toll. Und Band 1 noch dazu als Tipp, ist komplett kostenlos online lesbar auf Peters Seite little-boxes.de. Es gibt Videotrainings, das ist jetzt eine Geschmackssache, weiß ich nicht. Ich bin nicht so ein Fan von Videotrainings immer, aber manche Leute stehen da drauf und für gewisse Sachen ist es bestimmt auch gut so. Aber hauptsächlich halt so bei Photoshop ist das sehr beliebt, weiß ich. Und da kann ich es mir auch eher vorstellen.
Die sind auch kostenlos oder...
Nee, ich glaube nicht. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Nehme ich nicht an. Das dürfte diese Videotraining-Geschichten auf DVD sein, die dann zu kaufen sind. Der Knüller ist, dass demnächst, ich weiß leider nicht genau wann, Peter hat aber neulich getwittert, dass es jetzt in den Druck geht, gibt es einen Sammelband. Und da sind die Bände 1 und 2 gebündelt drin. Darauf lohnt es sich vielleicht zu warten. Und bis das raus ist, kann man Little Boxes 1 online lesen. Das ist ein super Buch, wenn man es auf Deutsch haben will, ist es das Buch, was man empfiehlt für HTML, CSS. Ansonsten, wenn es online sein soll, wird es schwierig. Da gab es sehr lange immer Self-HTML, womit wir es alle gelernt haben. Da gibt es viel Querelen drumherum und das muss man letzten Endes sagen, ist leider nicht mehr so super aktuell. Mhm. Ich empfehle dann immer gerne, die ist allerdings nur in Englisch, die Geschichten bei SidePoint. SitePoint hat eine sehr, sehr gute HTML- und CSS-Referenz. Und da kann man so Sachen schnell nachschlagen und da kann man sich eben auch viele Sachen anlesen. Ansonsten, wie gesagt, Little Boxes. Toll erklärt, super Buch. Kann ich absoluten Einsteiger wirklich nur empfehlen. Wer jetzt kein absoluter Einsteiger ist und sagt, Mensch, den Kram kann ich, aber so diese neuen Geschichten, von denen ihr da im Podcast immer redet, HTML5 und CSS3, da würde ich empfehlen die Reihe Book Apart. Das ist von den Machern, die auch List Apart gegründet haben, sprich hier Freund Seltman und Jason Santamaria ist da der Artwork-Guru dahinter. Und das sind kleine Bücher. Ich glaube, das letzte erschienene ist das längste und es hat gerade mal 150 Seiten. Und die picken sich pro Band ein Thema raus und dieses eine Thema wird darin kompakt abgehandelt für Leute, die eben die Grundlagen schon kennen und sagen so, und jetzt will ich dieses Thema vertiefen. Da gibt es 4 Bände. Einer ist vielleicht nicht so interessant, da geht es um Content Strategy. Das ist so ein sehr abstrakter, hat irgendwie was mit Inhalten und wie man Inhalte online formuliert. Gerade so für, um eben Dinge zu verkaufen im Internet. Aber es gibt einen großartigen Band über HTML5 von Jeremy Keith. Es gibt einen tollen CSS3-Band von Dan Cederholm, den einige kennen werden wegen seines sehr berühmten Buches Bulletproof Web Design. Und es gibt ganz neu, habe ich selber noch nicht ganz durchgelesen, gibt es einen Band über Responsive Web Design von Ethan Marcotte. Das sind tolle Bücher, die sind nicht teuer. Irgendwie, ich meine, es sind so um die, was war das, 14 Euro oder sowas.
Ja, warte, schau mal ganz kurz,
sind wenn sehr,
du sprichst.
Sind, wie gesagt, sehr kompakt angelegt, sind toll layoutet, richtig mit Liebe gemacht. Und obwohl die Dinger nur online bestellbar sind, man kann mit PayPal zahlen, Versand nach Deutschland klappt völlig problemlos, geht sogar relativ schnell. Das ist ein echt klasse Beispiel, wie man so ja, Online-Bücher verkaufen kann, wenn man die Prominenz von Seltmann und Konsorten hat natürlich. Und kann man übrigens auch bei eBook Apart als E-Book kaufen, die bieten es definitiv sogar an. In den verschiedenen Formaten, PDF und auch hier irgendwie speziell für dieses, wie heißt es, was du dir neu als Spielzeug gekauft hast?
Kindle.
Ja, und solche Sachen. Und eine iPad-Version gibt es. Das Coole ist, dass in der iPad-Version, glaube ich, für Responsive Web Design sind ins E-Book eingebettet, sind Videobeispiele. Das ist total abgefahren. Also du kriegst dann als Beispiel nicht einen Screenshot, sondern du kriegst tatsächlich so ein kleines eingebettetes Video. Völliger Wirrkram. Gut. Wer jetzt sagt, Mensch, mein Englisch ist nicht so dolle und noch lieber würde ich es online lesen, dem kann man empfehlen, das gerade online gestellte HTML5-Buch von Stefan Münz, der ursprünglich mal Self-HTML angefangen hat. Der hat ein HTML5-Buch, in dem es wohl auch, ich kenne es nicht, aber in dem es wohl auch um CSS geht, geschrieben. Und das steht auch komplett online in einem Wiki-Format frei verfügbar. Das ist, denke ich, eine gute Alternative. Ansonsten kann man natürlich auch immer mal einfach HTML5 oder CSS3 googeln. Da gibt es sowas von viele Treffer im Moment. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Gut. Das sind die absoluten Basics für irgendwie Teamgestaltung und auch sonst rund ums Bloggen. Wer dann ein bisschen tiefer gehen möchte, hat noch die Möglichkeit zu sagen, ich fange mal an hier mit JavaScript und jQuery, was besonders interessant ist, weil das demnächst in Serendipity voll eingebunden wird und dann eben auch genutzt werden soll in Backend und Frontend standardmäßig. Dazu habe ich gerade gelesen und auch bei mir im Blog rezensiert, so ziemlich das erste wirklich umfassende jQuery-Buch, was erschienen ist. Das ist von Frank Bongers und Maximilian Vollendorf jQuery, das Praxisbuch. Das ist ein tolles Buch, ziemlich dicker Wälzer. Bisschen komisch aufgebaut, was aber nicht unbedingt schlecht ist, weil es fängt mit einem Referenzteil an, der praktisch jeden einzelnen Befehl, der zur Verfügung steht, so auflistet und erklärt. Und dann kommt aber erst dieser Praxisteil. Das macht es vielleicht ein bisschen schwierig für absolute Einsteiger, weil so diese ganz von unten anfangende Lernkurve, das haben die so nicht drin. Man kann aber, wenn man ein bisschen Vorwissen vielleicht hat, mit dem Praxisteil einsteigen und im Referenzteil immer nachschlagen. Und es erschlägt halt wirklich alles, was man so mit jQuery machen kann, von irgendwie Tabs, Akkordeon, Slideshows bis hin zu Ajax und hat sogar einen Teil über dieses jQuery Touch, was irgendwie für Mobilapplikationen gedacht ist. Super Sache. Wer das irgendwie nicht möchte, da empfehle ich dann das Standardwerk. Das ist Learning jQuery von Carl Swedberg. Das gibt es aber nur auf Englisch. Und wer dann sagt, ich will aber ganz von Anfang anfangen mit JavaScript, da habe ich tatsächlich auch nur Online-Quellen, die ich so empfehlen würde. Das ist einmal, habe ich jetzt gar nicht auf Lager hier, von wem es ist. Das ist der Eloquent JavaScript. Das steht komplett online und ist aber noch dazu in einer überarbeiteten Buchversion verfügbar. Da weiß ich aber auch nicht, das ist Marijn Haverbeke, dürfte Holländer oder sowas sein. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das Buch versandt wird und oder worüber man es. Doch, geht es bei Amazon. Das ist die eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit ist ebenfalls online. Das ist eine JavaScript-Einführung, von der ich mir habe sagen lassen, die sei sehr gut. Ich habe sie noch nicht selber gelesen, von Matthias Schäfer. Die ist komplett auf Deutsch. Das ist das. Und wenn man dann noch nicht genug hat und sagt, ich will aber noch mehr lernen, dann böte sich noch PHP an. Da wird es dann schwierig. Ich versuche ja selber seit Jahren vielleicht mal ein bisschen PHP zu lernen und schaffe es irgendwie nicht. Habe auch neulich nochmal auf Twitter gefragt, ob jemand ein Buch empfehlen könnte. Nö, gibt's nichts. Also habe kein Feedback bekommen. Natürlich gibt es das offizielle PHP-Handbuch auf der PHP-Webseite. Das gibt es auch übersetzt auf Deutsch, aber das ist vielleicht eher was für Leute, die schon programmieren können. Mir hat vor Jahren mal jemand gesagt, der vom Fach ist, Programmieren lerne man nicht aus Büchern, Programmieren lerne man durch Programmieren. Das ist sehr wahr, aber irgendwie auch ein blöder Satz für jemanden, der es lernen will.
Naja, zumindest nachschlagen die ganzen Dinge und so weiter.
Vielleicht haben wir einen Hörer, der irgendwie sagt, Mensch, PHP habe ich mal super mit diesem Buch gelernt. Das wäre super. Ich habe, wie gesagt, dazu nichts auffinden können. Alles, was ich hier habe, würde ich nicht weiterempfehlen. Das hat bei mir offensichtlich nicht gefruchtet.
Na gut, vielleicht sind da nicht die ganzen Bücher schuld gewesen. Also.
Kann sein, ja.
Also ich denke mal, ein PHP-Buch, das auch noch motiviert dazu, dass man PHP lernt, das muss schon wirklich...
Es ist, was ich immer feststelle, ist ganz komisch, nicht nur bei PHP generell, Bücher übers Programmieren haben alle für mich dasselbe Problem. Die haben ganz große Schwierigkeiten. Wie soll ich das erklären? Man muss ja irgendwie mit Beispielen arbeiten. Normalerweise gibt so ein Buch Beispielprojekte, die du dann eben nachkodieren sollst. Und da tun sich ganz viele Programmierbücher echt schwer, was zu finden, was irgendwie, wo du sagst, Mensch, das möchte ich auch nachbauen. Da habe ich Spaß dran. Das kann ich dann hinterher auch benutzen. Oft sind das so abstrakte Beispielprojekte. Das macht übrigens, das ist aber auch ein sehr dankbares Thema dazu, dieses jQuery-Praxisbuch sehr, sehr gut. Die fangen also im Praxisteil direkt damit an, dass du, eine Akkordeon-Navigation baust. Und das ist tatsächlich was, das kannst du nachbauen. Die lassen auch immer noch Raum offen für Verbesserungen oder wo du eigene Sachen umsetzen kannst. Das baust du anhand des Buches nach und kannst es direkt in eine Webseite bauen und da verwenden. Das ist super. Das ist bei jQuery aber auch relativ einfach. Da ist PHP ein bisschen komplexer. Aber das ist so ein Grundsatz. Das ist auch das, was mich immer an Programmierbüchern gestört hat. Dass man dann irgendwelche Skripte schreibt, die irgendwas völlig Abstraktes berechnen und du sitzt davor und denkst, ich will doch nur schnell ein Kontaktformular bauen. Aber das kommt dann erst in Kapitel 3.
Ich bin auf der Suche nach einem PHP-Skript. Also. Nämlich eines, das einen Mail-Server abfragt oder eine Mail abfragt, sich daraus ein Attachment sucht und das am Webspace entsprechend ablegt. Klingt einfach, aber habe ich noch nicht wirklich gefunden.
Naja, das grundsätzliche Problem ist natürlich einmal, dass das so eine, was bei vielen PHP-Skripten eben diese Sicherheitsgeschichte, ne? Gerade wenn das so um Upload und sowas geht, dann ist ja auch immer das Risiko, dass dir jemand irgendwie Schweinkram auf deinen Server schubst und dann ist es ja auch so, dass es da wahnsinnig viel gibt. Und wenn du mal nach sowas googelst, wirst du erschlagen mit uralten Seiten, die einfach aussehen wie von 95 und da sind dann aber nochmal 5000 Skripte drauf.
Ja. Ja, vielleicht sollte man sich einfach nur das entsprechende Plugin von Serendipity nehmen und damit mal beginnen. Also es gibt ja eins, das er quasi Mails sich holt und entsprechend auch postet und die Attachments quasi als Bilder einbindet. Also das wäre vielleicht eine ganz gute Grundlage dafür.
Ja, das ist doch hier, wie heißt es, Pop3-Fetcher oder wie heißt es?
Ja, genau.
Ja, was also, man auch verwenden könnte, um so eine Art Postgres zu bauen, wo man dann per E-Mail bloggen kann.
Ja, außer dass halt das Foto-Handling ein bisschen nicht so perfekt für meiner ist. Also.
Das ist schon perfekt, wenn du ein Foto an, das hat doch hier...
Ja, aber er macht zum Beispiel, soweit ich das jetzt im Kopf habe, daraus dann nur zum Beispiel ein kleines Bild und es gibt dann keine größere Version davon oder nicht so groß, also ja, wie auch immer, ja, okay. Aber gut, wir kommen jetzt vom Thema ab. Also.
Das machen wir ja immer, das ist ja nichts Neues.
Ja, das ist ja das, was unsere Hörer und Hörerinnen so freut. Also.
Gut, wir haben einen zweiten Themenbereich, den haben wir mal grob und kühn serverseitiges genannt, wobei das jetzt, ich denke, wir machen irgendwann nochmal, holen wir uns einen von den Systemadministratoren hier in die Leitung und machen mal so eine richtige serverseitige Folge fürs Erste. Sind das Dateien, die man aus einer Serendipity-Installation auch kennt. Das ist einmal unser alter Freund htaccess. Oft gefragt, wobei man normalerweise eigentlich an einer Serendipity-htaccess nichts machen muss. Aber schon auch was kann. Dazu gibt es nur wirklich unglaublich viele Anleitungen. Es gibt auch Generatoren, die bestimmte Sachen, beispielsweise gibt es die berühmte 301-Weiterleitung. Das ist, dass man von einer Domain gibt es ja immer die Domain mit www davor und ohne. Und sowohl aus Suchmaschinengründen auch als auch, weil es einfach schöner ist, kann man das so machen, dass man automatisch auf die eine oder andere umgeleitet wird. Also gibst quasi www.robertlender.info ein, wirst aber umgeleitet auf robertlender.info ohne www. Dafür gibt es zum Beispiel Generatoren und da ist es ganz schwer, eine allgemeingültige Auswahl zu treffen. Da müsste bitte jeder einfach mal selber googeln. Es gibt jede Menge mit unterschiedlichen Themen und Schwierigkeitsgraden und Schwerpunkten. Was sehr gut ist, wenn man sich wirklich mit der htaccess befassen will und mal gucken will, was geht damit überhaupt. Es gibt das berühmte HTML5 Boilerplate, was so eine Vorlage für HTML5-Dateien ist. Die hat auch eine htaccess und die ist dokumentiert. Und da sind eine Menge sehr guter Sachen drin, die man verwenden sollte und verwenden kann, um auch so Performance-Geschichten zu machen und irgendwelche Video-Audio-Dateien mit dem richtigen MIME-Type auszuliefern. Und das ist super, weil da wird halt auch alles nochmal erklärt, wofür das gut ist, warum man es so macht. Da sind eine Menge Links in den Kommentaren, wo man noch mehr lesen kann. Also das ist für mich im Moment das, was ich nennen kann, was ein guter Einstieg ist. Sehr technisch, aber wer sich interessiert, kann sich da reinwühlen. Ähnlich ist das mit der Robots.txt, die ja letzten Endes dazu da ist, die Suchmaschinen Spider und Robots aus bestimmten Bereichen einer Webseite auszusperren. Wo man zum Beispiel sagt, Mensch, hier, da wo ich die Fotos vom letzten Familientreffen mit Tante Uschi liegen habe, da muss nicht unbedingt ein Googlebot drüber gehen, kann man mit der Robots-Text regeln. Da sieht es ähnlich aus. Es gibt viele Anleitungen, viele Generatoren. Super Ausgangspunkt, finde ich, ist die Dokumentation dazu von Google. Die also erklären, was die Robots.txt ist und wie Google damit umgeht und so weiter und so fort. Generell ist dieser ganze, ich weiß, dass manche Leute denken, Google böse, bloß nicht, aber es gibt diese Webmaster-Zentrale von Google, da gibt es viel, was man nutzen kann und vor allen Dingen auch lesen kann. Und ansonsten ist der Wikipedia-Artikel zur Robots.txt ist eine sehr gute Anlaufstelle, um einfach mal anzufangen.
Ja, und dann gibt es quasi als Gegenpart, Humans.txt.
Ja.
Das ist eine Initiative der Humans.txt.org, also .org-Initiative. Ist vor ein paar Monaten, jetzt kann man schon sagen, etwas bekannter geworden, weil man draufgekommen ist, dass Google selber auch solche Humans.txt-Files ablegt. wo man auch einiges nachlesen kann. Hintergrund ist auf einer Humans.txt, also in einem Humans.txt-File, das man quasi im Root seines entsprechenden Blogs oder seiner Webseite ablegt, findet man in einem bestimmten Aufbau einfach die Menschen, die hinter dieser Website stehen. Also, weiß ich, bei einem Blogger halt nur den Blogger, wenn es noch, weiß ich, irgendwelche Entwickler gibt, wenn es mehrere Blogger gibt, dann die auch einfach aufgezählt. Also einfach die Menschen, die hinter dieser Website stehen, hier einfach in einer humans.txt einfach aufgelistet.
Ja, ganz neue Sache, ist auch noch nicht irgendwie standardisiert, aber ich finde es witzig erstmal, ich finde es eine gute Idee.
Ja.
Und ich finde den Slogan toll, we are people, not machines. Ne, das heißt, es sind eben Webseiten, da stehen Leute dahinter und man kann halt in der Humans.txt theoretisch auch Leuten danken, die irgendwelche Software entwickelt haben. Man kann sagen, hier, die und das Blog-System verwende ich und würde mich nicht wundern, wenn das Ding irgendwann mal vielleicht sogar von Suchmaschinen irgendwie so mikroformatmäßig ausgewertet würde oder irgend sowas. Aber es ist einfach auch eine witzige Sache.
Ja. Ich meine, vielleicht macht das sogar schon Google, keine Ahnung. Aber ich habe noch nicht einmal probiert, dass er irgendwie vielleicht
nicht macht. Niemand weiß, was Google wirklich macht.
So, es ist witzig, es ist leicht zu machen. Es ist einfach nur eine Textdatei. Es gibt auch eine Vorlage dafür, auch im HTML5 Boilerplate ist auch eine drin. Da muss man sich bisher noch an keine Konventionen halten. Es ist einfach irgendwie nett.
Ja. Und ich meine, wer mag, kann einfach den Begriff humans.txt mal in Google eintippen und wird dann einfach Seiten gelistet bekommen, die diese Datei schon eingebunden haben. Mhm. Also zum Beispiel ganz am Anfang kommt schon mal Google selber mit einer kleinen txt-Seite. Und dann gibt es schon ein paar, seht ihr zum Beispiel auch gerade meine www.webtermine.at, haben es da auch schon eingebunden. Weiß nicht, hat es der Herr Yellow Lead auch schon eingebunden?
Weiß man das nicht. Weiß ich, glaube nicht. Müsste ich jetzt auf den Server gucken, aber ich mache es auch bei neuen Sachen jetzt. Ja. Ist auch einfach lustig. Es ist so ein bisschen wie dieses alte Meta-Element, was mir im Kopf setzt, was Author heißt und wo man dann den einträgt, der die Webseite gemacht hat. Ist auch so eigentlich. Witzige Geschichte einfach.
Also eigentlich ist es eigentlich auch jetzt in Google noch eine witzige Geschichte, um einfach ganz neue Seiten kennenzulernen.
Ja.
quasi so wie eine Linkparade, nicht Linkparade, wie hat das geheißen damals, diese Vernetzung von Seiten?
Blogparade?
Nein, nicht Blogparade. Nein, vor den Blogparaden.
Oh, lange vor den
Blogparaden. Guten alten Zeiten. Wie hat denn das geheißen, wo sich dann Ring, oder? Hat das nicht
Ring? Ja, Ringtausch.
Ja, irgend sowas. Also da hast du dann auf einen Button klicken können und bist dann immer von einer Seite zur nächsten weitergereicht worden. Genau, sowas in der Richtung quasi. Ja, also wie gesagt, das ist Humans.txt. Ja, dann kommen wir schon zum nächsten Bereich, den wir da mal glatt einmal Accessibility und Usability oder Barrierefreiheit und übersetzt
Benutzerfreundlichkeit.
Genau.
Also es trifft es natürlich nicht gut, aber sage ich immer dann.
Ja, mache Streit noch bei Barrierefreiheit, ob das Accessibility mit Barrierefreiheit
ist.
Wurscht.
Barrierearmut.
Ja, wie auch immer.
Wobei Barrierearmut finde ich immer total doof. Barrierearm geht gerade noch so immer. Barrierearmut ist ja eigentlich. Also
das klingt so, irgendwas soll es eigentlich sein.
Armutszeugnis.
Wurscht. Sagen wir einfach die Zugänglichkeit für Seiten für behinderte Menschen und das andere ist einfach, dass man eine Seite gut, schnell und verständlich bedienen kann.
Kann man nicht oft genug sagen, Barrierefreiheit sagen ja immer alle, ach hier, Webdesign für Blinde. Ist natürlich Quatsch. Erstens gibt es noch ganz andere Einschränkungen, die Barrierefreiheit abdeckt und letzten Endes ist es halt auch so, Barrierefreiheit ist auch gut für Suchmaschinen. Ja. Ne, wenn jetzt einer sagt, was labern der Länder und der Meister von Barrierefreiheit, interessiert mich nicht. Ja. Alles, was wir jetzt oder was in den gleich zu listenden Büchern und Artikeln kommt, ist auch gut für Suchmaschinen, weil eine Suchmaschine sieht eine Webseite genauso wie ein Screenreader.
Ja, und zwar manchmal stimmt es nicht, aber in vielen Bereichen ist durchaus auch das, was barrierefrei ist, auch mehr usable, wenn man sich es gut überlegt. Manchmal ist es auch ein Widerspruch. Also Widerspruch, gibt es halt unterschiedliche Sichtweisen, die man halt dann einfach auflösen muss.
es ist halt technisch nicht immer so ganz leicht umzusetzen. Ne? Mhm. Man muss dann oft auch durchaus mal Kompromisse machen, aber das mit einzubeziehen und trotzdem eine schöne Seite zu machen, ist die größte Kunst überhaupt.
Genau. Ja, und dann, du siehst das ja nicht, aber wie Sie es bei einer guten Buchbesprechung gehört, habe ich natürlich das Buch auch entsprechend in der Hand. Oh. Naja, das muss man, also wir müssen halt eigentlich einen Videopodcast heute machen. Wurscht. Nämlich quasi, ich würde mal sagen, für das Jahr 2011 das Standardwerk im Bereich barrierefreies Web, nämlich von Jan-Erik Hellbusch und Kerstin Probiesch im März 2011 auf den Markt gekommen. Barrierefreiheit verstehen und umsetzen, Webstandards für ein zugängliches und nutzbares Internet. Nicht unbedingt das billigste Ding, du hast jetzt da dazu geschrieben, 55 Euro, müssen wir schauen, ob das noch immer gültig ist. Ich hab's da jetzt.
Es ist auf jeden Fall, es ist das wert, das sind zwei ausgesprochene Experten und Expertinnen, es ist ein Monsterwälzer. 800 Seiten und es ist definitiv schon ein Husarenstück, dieses Thema in dem Umfang überhaupt anzugehen, finde ich.
Ja, und das ist, also ich denke mir, es findet sich einfach irrsinnig viel da drinnen. Also angefangen natürlich von der Programmierung über das CSS, der Design, auch sogar Fragen wie über Barrierefreiheit in PDFs, das ist ja auch nicht ganz ohne, aber auch Dinge, denke ich mir, die jetzt nicht jemanden, der direkt mit Programmierung zu tun hat, also auch die Frage, wie ist das mit zugänglichen Inhalten, mit der Frage von Texten, Textalternativen für Bilder, also auch Fragen, die man durchaus auch als Blogger, der nicht jetzt in die Untiefen seines Blogs hineingeht bezüglich Programmierung, durchaus auch nicht uninteressant ist, geschweige denn, dass es auch einen Einstieg überhaupt gibt. Wer braucht es denn überhaupt? Warum wird das überhaupt gebraucht, das Thema? Wie schaut es denn ein bisschen auch mit der Rechtslage aus, die auch für Deutschland, Österreich und die Schweiz hier behandelt wird? Also ja, also ich denke mal, jemand, der sich mit dem Thema irgendwie mal auseinandersetzen möchte, ja,
ich denke, so als Tipp noch dazu, das ist auch einfach ein spannendes Thema.
Ja.
Ne, wer sich damit wirklich befasst, da kann mich gar nicht interessieren, wie das technisch unter der Haube funktioniert. Aber es ist ein spannendes Thema mit vielen spannenden Geschichten. Allein so, der Erik Eggert hat mal für irgendeinen Vortrag so Beispiele gesammelt, um mal zu zeigen, es ist eben mehr als Webdesign für Blinde. Und allein das finde ich schon faszinierend, dass da irgendwelche Leute, die im Prinzip leider vom körperlichen Zustand her nah an Stephen Hawking sind, also kaum noch die Arme und Beine benutzen können, aber trotzdem mit Hilfsgeräten und unterstützender Technologie in der Lage sind, einen Computer und das Internet zu bedienen. Und das ist einfach, das ist ein ganz faszinierendes Thema und ich glaube, das wird sehr, sehr lange ein Standardwerk bleiben, was Kerstin und Jan-Erik da vorgelegt haben, einfach weil es so ein großes Themenfeld ist, dass die angerissen und sehr gut abgedeckt. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich gehe davon aus, dass es super ist.
Ja.
Also kostet übrigens tatsächlich bei Amazon noch knapp 55 Euro.
Genau.
54,90.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist schon teuer, aber es ist ein normaler Preis für ein Fachbuch diesen Umfangs.
Also das war auch sicherlich kein Werk, das man in 3 Wochen geschrieben hat.
Nee.
da steckt viel Wissen und viel Erfahrung und viel Arbeit dahinter. Also, ja, also wie gesagt, absolute Kaufempfehlung. Wer es ein bisschen billiger haben möchte, na, das ist jetzt blöd gesagt, weil, wie gesagt, das eine kann das andere nicht ersetzen. Also, nein, also das Ding ist nicht ersetzbar. Aber wer ein bisschen mal in das Thema hineinschnüffeln möchte, ein paar andere Dinge noch, die ich so ein bisschen auf der Liste habe. Ein bisschen ein älteres Werk ist das Logbuch Accessibility. Ich erwähne es natürlich auch, weil ich selber damals mitgewirkt habe an dem Ding.
Ist ich auch.
Auch, genau, ja, das wollte ich noch sagen, du auch.
Wir zusammen.
Wir zusammen, genau, also deswegen ist es natürlich ein geniales Werk.
Deswegen ist es nicht genial, da sind eine Menge toller Sachen drin,
genau. Und
es deckt auch viel ab.
Ja, also es ist damals im Rahmen einer Blogparade, es gab eine Blogparade zum Thema über Barrieren im Netz, schönes Wortspiel, über Barrieren, also doppelt gemeint, Und aus dieser Blogparade heraus hat sich damals der Verein Maine das Ganze ist einmal genommen und daraus quasi ein eigenes Buch entwickelt mit einem ganz eigenen Aufbau. Allein schon, also in Printausgabe gibt es leider nur in ganz, ganz wenigen Exemplaren, ein paar noch bei mir und ein paar noch woanders. Es ist aber eben als PDF downloadbar, noch dazu als barrierefreies PDF. Also allein ist es schon spannend, mal nachzulesen, auch online, wie die damalige Programmiererin darüber schreibt, das allein das barrierefreie PDF hinzukriegen. Aber wie gesagt, allein schon, sage ich mal, allein der grafische Aufbau des Buches finde ich bis heute noch immer sehr faszinierend, weil es eben nicht so ausschaut wie ein Buch über Barrierefreiheit. Es macht
es toll layoutet. Könnte mir sogar vorstellen, dass das im PDF vielleicht sogar noch ein bisschen besser aussieht.
Geschmackssache. Ja, Geschmackssache. Also.
Das kann sein. Im Print finde ich, das ist so auf so einem, auf so einem leicht gräulichen Papier. Ich könnte mir vorstellen, dass das als PDF vielleicht besser wirkt. Weiß ich nicht.
Ja, aber es schaut gut aus. Und wie gesagt, es sind einfach ganz unterschiedliche Blickwinkel auf das Thema. Und auch, sage ich einmal, für Einsteiger, Einsteigerin mal ein bisschen hineinschnüffeln in die ganze Bandbreite. Ich sage natürlich gleich dazu, das ganze Ding ist natürlich nicht mehr auf dem technisch neuesten Stand. Also es werden zum Beispiel die Content Accessibility Guidelines 1.0 erwähnt als Standard für Webentwicklung. 2.0 ist natürlich jetzt im Moment der Standard. Also da darf man nicht mehr ganz drauf vertrauen, aber ansonsten wirklich ein nettes Werk, um einfach so aus unterschiedlichen Blickwinkeln einmal das Thema zu betrachten, um mal ein bisschen auf lockere Weise hier hineinzuschnüffeln. Jo, auch noch.
Dann haben wir einfach für alle, können wir dann vielleicht gleich dranhängen, weil das noch tatsächlich zu Barrierefreiheit gehört. Mhm. Das ist online. Mhm.
Das ist eine Website, einfach für alle. Von der Aktion Mensch zum Thema barrierefreies Internet und ja, wer da ein paar Minuten, Stunden, Tage verbringen möchte, ist immer da drinnen gut aufgehoben, weil da kann man sich durcharbeiten zu fast jedem Thema. Was in den letzten Wochen gemacht haben, war eine deutsche Übersetzung der einzelnen Kapiteln, die erklärt, wie man die WCAG 2.0, die ich jetzt gerade vorhin erwähnt habe, also das, der Standard für barrierefreies Webdesign, wie man zu den einzelnen Punkten sozusagen auch eine Hintergrunderklärung, wie das entsprechend auch umzusetzen ist. Ja. Also was heißt denn zum Beispiel Alternativtexte verwenden, was heißt denn richtige Linksetzung zu machen und so weiter und so fort in vielen Bereichen. Interessant, zum Beispiel jetzt neue Artikel, die gerade neu dazugekommen sind, beschäftigen sich mit dem Thema Barrierefreiheit von Lightboxes. Ist mir gerade aufgefallen, weil ich mich ein bisschen jetzt mit Bildverwaltung und Fotoalben unter Serendipity und nicht unter Serendipity beschäftigt habe. Und da gibt es natürlich auch die Darstellung von Bildern im Rahmen von Lightboxes. Und ja, da gibt es auch so jetzt ein bisschen einen Hinweis darauf, was denn funktioniert und wo Haken und Ösen sind, wenn man sich mit Lightboxes beschäftigt.
Ist ja auch kein einfaches Thema, wie eigentlich alles, wo man, Lightboxen funktionieren ja mit JavaScript und insofern ist es normalerweise irgendwie dynamischer Inhalt. Mhm. Das heißt, bei einer Lightbox klicke ich auf einen Link und dann öffnet sich ein größeres Fenster. Das ist Live-Content und das ist barrierefrei tatsächlich schwierig. Dafür zu sorgen, dass zum Beispiel ein Screenreader überhaupt mitkriegt, da ist jetzt ein Fenster aufgegangen. Das wird sehr viel einfacher mit dem Y-Area-Standard, den aber eben nur die ganz neuen Screenreader unterstützen. Und das ist ja bei Screenreadern mit das Problem, das größte. Screenreader sind wahnsinnig teuer und deswegen sind die Leute, die sie benutzen, nicht sehr upgrade-freundlich. Abgesehen davon, dass es eben vielleicht auch nicht so ganz ohne ist, so einen Screenreader zu aktualisieren. Und das ist also echt, das ist ein heikles Thema. Ich habe den auch noch irgendwo in den Bookmarks, den Artikel, bin aber noch nicht dazu gekommen, den zu lesen. Aber einfach für alle ist immer fachlich gut, stecken halt auch Leute dahinter, die sich damit auskennen.
Ja, also wenn man mal was nachschlagen möchte, ist das auch einfach eine gute Seite.
Gibt es auch viel Grundlagenartikel, die immer noch aktuell sind, barrierefreie Formulare und solche Geschichten.
Was ich jetzt nicht in den Shownotes noch habe, das muss ich jetzt ergänzen, weil es zum Thema Nachschlagen vielleicht nicht uninteressant. Es gab in den letzten Jahren in Wien immer eine gute Fachtagung, nämlich den A-Tag.
Ja.
Zum Thema Web Accessibility mit, ja, mit dann auch mit einer großen Bandbreite an Themen, hat sich in den letzten Jahren noch verstärkt mit dem Thema Web 2.0 und dessen Anforderungen auseinandergesetzt. Ja, und zu dem ATAG gibt es von jedem der Referate, sehr spannende Referate, auch eine Transkription, also quasi das gesamte Referat als nachlesbar. Aber Transkription heißt natürlich wirklich wortwörtlich. Also so wie gesprochen, das kann noch ein bisschen anstrengend sein.
Audiodateien gibt es auch, nicht vergessen.
Genau, das wollte ich noch dazu sagen. Viele der Vorträge gibt es auch als Audiodatei, das heißt, man kann sich es auch auf seinem iPod oder sonstigen Audiogerät dann auch anhören, wenn man nicht immer was lesen möchte.
Und gibt es, glaube ich, auch, was nicht unbedingt super üblich ist, alles als MP3 oder als OGG-Datei. Mhm. Weiß ich noch, weil Erik beim letzten Mal ziemlich geflucht hat, als er die Audiodateien eingestellt hat.
Genau. Und natürlich alle Präsentationen gibt es natürlich auch entsprechend als Präsentation auch noch zum Runterladen oder zum Anschauen. Also quasi ein multimediales Erlebnis. Und wie gesagt, da sind wirklich auch sehr gute, sehr launige Vorträge dabei und quasi, sage ich mal, auch für jede Wissensklasse.
Absoluter Tipp ist vom letzten Jahr, glaube ich, ist der Vortrag von Marco Zehe, wie er als Blinder mit dem iPhone arbeitet. Das ist sensationell.
Ja, das ist spannend. Also das habe ich nämlich für mich hochinteressant gefunden, wie er gemeint hat, dass es zum ersten Mal ihm erlaubt, ein iPad oder ein iPhone, aber ein iPad mit einem Webentwickler wirklich über ein Design einer Seite zu sprechen. Mhm. Weil sonst als Blinder hat er quasi einen Fließtext. Beim iPad, dadurch, dass er quasi fühlt durch halt Rückmeldung, durch Vibration und so weiter des iPads, wo er sich gerade befindet, kann sogar er auch sagen, da rechts oben oder da links unten. Das war ihm vorher quasi nicht möglich und das habe ich für mich einen interessanten Einblick gefunden. Aber wie gesagt, man kann sich auch anhören, wie er das entsprechend auch vorführt, bestimmte
Dinge. Ja, und man kriegt halt auch mal, ne, bei einem Apple-Bashing, was manche Leute gerne machen, kriegt man halt auch mal mit, dass das, was die im Bereich Sprachausgabe, Voice-Over heißt es, dann machen, das ist tatsächlich super vorbildlich, sagt also, Marco, dem würde ich es glauben.
Ja, also alles, was ich sozusagen mitbekomme, also da muss man Apple, wie gut es Microsoft und Co. machen, kann ich jetzt nicht sagen, aber Apple wirklich, man kann einfach, also ich habe das verfolgt auch in einem Blog, von einer blinden Bloggerin, die ein iPhone hat, man kann halt wirklich das iPhone als blinder Mensch einfach out of the box quasi, ich meine natürlich mit anderen Einstellungen, dass es auch Voice-Over kann und so weiter, einfach bedienen und das ist natürlich eine ganz tolle Sache.
Ja.
Ja, also wie gesagt, schreibe ich dann noch schnell in die Shownotes, muss einfach erwähnt sein, der A-Tag. Ja, das mal so rund um das Thema Accessibility. Usability bin ich jetzt nicht so der Kenner der Szene. Ich habe aber aus mehreren Gründen jetzt ein altes Buch von mir wieder hervorgekramt, das ich doch erwähnen möchte, nämlich vom Steve Krug, Don't Make Me Think, also lass mich nicht denken. Ein Buch, das mich damals sehr angeregt hat, über die Gestaltung meines Weblogs nachzudenken und ich begonnen habe, dann wirklich auch Elemente einfach zu entfernen, viele Sachen auch einfacher zu machen. Also es geht eben darum, wie kann ich eine Seite, also nicht sozusagen simpel machen, aber nicht simpel im Sinne von, dass sie dann dümmlich wäre oder keinen Inhalt mehr hat, sondern einfach simpel im Sinne von einfach bedienbar, wirklich Überflüssiges einfach loszuwerden. Das Ganze gibt es jetzt auch in einer Kindle-Version, die habe ich mir heute gleich bestellt. Ich wollte es einfach ausprobieren, ich habe jetzt ein Kindle mir gekauft, wie das am Kindle so etwas lesbar ist. Außerdem habe ich gedacht, das wäre eine gute Idee im Urlaub, einfach das Buch wieder mal zu lesen und sich anzuregen und vielleicht mal das eigene Blog wieder anzuschauen. Nur zwei Beispiele, ich halte das Buch wieder in den Händen, also ich mache da wieder schöne Buchpräsentation, ein kurzes Kapitel über Instructions Must Die, wo er einfach anhand eines Beispiels einfach zeigt, wie man halt aus einer 103-Wörter-Anleitung für einen Fragebogen eine 41-Wörter-Anleitung macht. Aber wie schön erklärt, warum man bestimmte Dinge entfernt, zusammenfasst und so weiter. Also einfach, sage ich mal, auch für Leute, nichts mit Webdesign und Co. am Hut haben, aber einfach ja, sich überlegen, wie mache ich denn überhaupt eine Navigation bei mir in meinem Blog, was sind denn für Elemente, insbesondere Leute, die Seitenleisten lieben oder Seitenleistenelemente lieben, vielleicht auch einen guten Hinweis, sich einmal damit auseinanderzusetzen, weil ja, eine dreispaltige Seitenleiste mag manchmal nett sein, aber ob sie wirklich hilfreich ist, ist eine andere Frage. Und vielleicht noch ein zweiter kurzer Hinweis auf ein Kapitel, nämlich er beschäftigt sich auch mit User-Tests. Eigentlich etwas, was man ja quasi als kleiner Blogger vielleicht gar nicht oder Bloggerin gar nicht so dran denken würde. Aber er spricht auch hier von Tests mit ein paar Leuten und ich denke mir, das kann ich auch als jemand, der einfach ein kleines Blog hat, durchaus hinkriegen, vielleicht 3-4 Leute zu finden, die meinen Blog mal ausprobieren. Und eigentlich ein simpler, aber guter Hinweis, man kann einen Test mit 8 Usern machen, die finden halt dann 5 Probleme. Das Problem ist halt, dass sie aufgrund der großen Probleme, die sie finden, die kleineren oder die tiefergehenden gar nicht auffinden. Deswegen sagt er, schlägt er zum Beispiel vor, lieber nicht 8 User zu verwenden, sondern zwei Tests mit 3 Usern zu machen. Also zuerst einmal einen Test mit 3 Usern, die Probleme zu beheben und dann wieder 3 User für einen zweiten Test einzusetzen. Und wenn es gut geht, hat man dann eigentlich mehr Probleme behoben, als man es mit einem Test mit 8 Usern hinkriegt.
Okay.
Mag nicht immer stimmen, aber sage ich einmal, ist vielleicht trotzdem ein ganz guter Hinweis und insbesondere eben einer, auch ich mit einem kleinen Blog brauche jetzt nicht sozusagen eine große Firma, die was testet, sondern kann mir durchaus auch mit ein paar Menschen, die mir wohlgesonnen sind, schon Verbesserungen an meinem Blog herbeiführen.
Ja. Einfach mal die Oma ransetzen. Ich habe jetzt gerade, während Robert erzählt hat, nochmal 2 Seiten rausgesucht, zu denen ich jetzt so viel nicht sagen kann, aber das sind Seiten von absoluten Experten auf dem Thema. Mhm. Wenn man sich also wirklich mit Usability befassen will, dann useit.com und jnd.org. Das sind die Webseiten von Jakob Nielsen und von Donald Norman. Mhm. Das sind so allgemein anerkannt, sagt man immer, aber es sind Namen, die immer wieder fallen, wenn es um Usability geht. Nicht immer so ganz, gerade was Nielsen so schreibt, ist nicht immer ganz unumstritten bei Webentwicklern. Das ist aber als Einstiegspunkt, um sich mit dem Thema zu befassen, ist das sicherlich eine gute Adresse.
Ja. Also ich denke mal, man muss ja nicht alles und kann auch nicht alles immer hundertprozentig umsetzen, aber ich denke mal, wichtig ist einfach eine Gedankenanregung zu haben, sich einfach ja mit der eigenen Gestaltung und der Benutzerführung des seines eigenen Blogs einmal auseinanderzusetzen und überhaupt einmal die Frage zu stellen, wie funktioniert denn mein Blog und die Benutzerführung und hat das wirklich so einen Sinn, wie ich es mir denke?
Ja, gutes Thema ist zum Beispiel immer auch umstritten, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, einfach mal kurz so eine Heatmap über die Seite legen. Das ist so ein kleines JavaScript-Ding und der protokolliert dann praktisch, je nachdem wie lange man es laufen lässt, mit, wohin die Benutzer auf der Seite eigentlich klicken. Mhm. Und dann kriegt man so eine Heatmap halt, weiß nicht, wie übersetzt man das, ein Hitzediagramm, also so, wo dann farblich unterschiedlich abgesetzt dargestellt wird, wohin Benutzer tatsächlich klicken. Mhm. Und dann stellt man eventuell mal fest, hoppla, hier das die Kategorienliste in der Seitenleiste oder sowas, das benutzt gar niemand. Und dann kann ich nur empfehlen, hat für mich gut funktioniert, denke ich, hat auch bei Robert gut funktioniert, durchaus einfach mal was rausschmeißen. Mhm. Also ich habe es noch nicht gehabt, dass ich irgendwas aus der Seitenleiste genommen habe und irgendjemand gesagt hat, das fehlt mir jetzt. Aber meistens hat man zu viel drin.
Mhm. Genau.
Gut.
Ja,
einen haben wir noch.
Einen haben wir noch, quasi den absoluten Einsteigertipp.
One more thing.
One more thing. Naja, jetzt auch unter dem Titel alt, aber noch gut, habe ich jetzt auch wieder gefunden und würde es trotzdem gerne erwähnen. Nämlich das Upload-Magazin vom Jan Tiesler hat vor langer, langer Zeit einmal eine Blogparade gemacht. Blog-Tipps für Einsteiger. Und da findet man einfach unter dem Link eine Liste von 40, 50 Blogartikeln unterschiedlichster Blogger und Bloggerinnen, also auch eine Möglichkeit, auch da Blogs kennenzulernen, zum Thema eben Blog-Tipps für Einsteiger. Ein paar sind WordPress bezogen. Gut, die kann man vergessen als Serendipity-User. Aber viele andere sind einfach auch ein guter Hinweis. Angefangen, wie fange ich denn überhaupt einmal an? Auch die Einrichtung meines Blogs. Was tue ich bei einer Schreibblockade? Worüber soll ich denn überhaupt schreiben? Und. Also bis hin, weiß ich, habe über die Gefahren des Webs geschrieben oder des Bloggens. Also nicht als Abschreckung, sondern nur ein bisschen als Hinweis, über was man nachdenken könnte. Ja, also einfach für jemanden, der neu einsteigt in das Thema und sich überlegt, jetzt einen Serendipity-Blog aufzusetzen, vielleicht auch ein paar ganz gute Anregungen dabei.
Kann man auch gut mal jemandem in die Hand drücken, der sagt, was machst denn du da immer, wenn du bloggst, der sich vielleicht so ein bisschen dafür interessiert, aber noch nicht so genau weiß. Dafür ist das immer ganz gut und sowas wird eigentlich auch nicht alt.
Bestimmten Bereichen, aber...
Ja, aber so gerade so Themen wie finde ich mein Thema und was ist überhaupt mein Thema und wie soll ich schreiben und so, das ist ja eigentlich relativ wenig Trends und sowas unterworfen insofern.
Das würde ich auch sagen. Ja, natürlich Frage in die Runde, wenn jemand etwas Neueres in die Richtung kennt, dann bitte nur her damit in den... Jetzt kommt wieder deine berühmte Liste.
Ja, wenn euch irgendwas zu der Sendung einfällt, was ihr ergänzen oder uns sonst wie mitteilen wollt, dann macht das bitte in den Kommentaren im Blog oder über das Kontaktformular im Blog oder auf Twitter an Robert direkt, an mich direkt oder über den offiziellen Podcast-Twitter-Account. Und mehr haben wir, glaube ich, nicht an Kontakten geklärt. Oh ja, natürlich immer wieder gern genommen. Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn es mehr machen würde. Einfach mal selber mit Audioboo eine Audio-Message aufnehmen und uns per E-Mail, per Twitter oder per Kommentar zukommen lassen. Das würde ich echt gerne mal erleben, ob das jemand macht.
Das wäre cool. Das würde man natürlich auch, wenn man es dann
wissen, kann man eine Sonderausgabe
und dann auch entsprechend bei uns natürlich einbinden.
Das gibt eine Sonderausgabe.
Ja, mindestens.
Gut, das waren unsere Lesetipps für den Urlaub oder für auch sonst in gedruckter oder Online-Form. Ich hoffe, wir haben so ziemlich alles erschlagen, was man hätte erschlagen können. Falls nicht, wie gesagt, Kommentare und so weiter und so fort. Und dann würde ich sagen, wir hören uns alle miteinander in der nächsten Ausgabe wieder. Ich sage von hier aus schon mal Tschüss.
Ja, und ich sage auch einfach auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.